Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Moskau ist erneut von dichtem Rauch eingehüllt. Wind treibt den giftigen Smog der Wald- und Torfbrände in die russische Hauptstadt. Die Angst wächst, dass der Rauch auch radioaktiven Staub enthält. Denn die Flammen nähern sich einem Gebiet nahe der Grenze zur Ukraine, das 1986 bei der Atomkatastrophe von Tschernobyl stark verseucht wurde. Das Auswärtige Amt rät inzwischen von nicht unbedingt erforderlichen Reisen in die Regionen ab, die von den Bränden betroffen sind.
Der Smog ist zurück in Moskau. So dicht wie nie und so giftig wie nie. Die Schadstoffkonzentration in der Luft steigt. Die Moskauer sind aufgerufen, Masken zu tragen. Kinder, Alte, Schwangere sollen zu Hause bleiben oder die Stadt gleich verlassen, heißt es. Am besten in nordwestlicher Richtung, weg von den Feuern. Die Maske allein reicht nicht. Ich habe da noch 5 Lagen Mull reingenäht und angefeuchtet. Anders geht es gar nicht. Ohne Maske fange ich sofort an zu husten. Zu Hause hänge ich nasse Tücher auf. Eine Klimaanlage haben wir doch nicht. Mir brennen die Augen. Das ist furchtbar. Das Staatsfernsehen zeigt heute Bilder aus Verchnia Berea. In dem vom Feuer verwüsteten Dorf begannen die Bauarbeiten. Die Regierung hat allen Geschädigten neue Häuser versprochen. Sogar die von Regierungschef Putin angekündigten Überwachungskameras werden installiert. Damit, so hatte Putin gesagt, wolle er persönlich via Internet die Bauarbeiten kontrollieren. Gleichzeitig jedoch brennen anderswo immer noch Häuser nieder. Im Gebiet von Rostov am Don musste ein ganzes Dorf evakuiert werden. Südöstlich von Moskau wurde eine Militärbasis der Artillerie geräumt. Mittlerweile, heißt es, wüteten die Feuer in 20 Regionen Russlands.
Das Hochwasser in Pakistan breitet sich immer weiter aus. Zunächst war der Nordwesten des Landes überflutet. Jetzt sind auch südlichere Provinzen von den schlimmsten Überschwemmungen seit 80 Jahren betroffen. Mehr als 1600 Menschen sind bislang ums Leben gekommen. Die Behörden versuchen, die Regionen zu evakuieren, zum Teil auch gegen den Widerstand der Bevölkerung.
Diese Anwohnerin will nicht gehen. Ihr Sohn muss sie mit sanfter Gewalt zum Rettungsboot ziehen, denn die Frau will ihre Hühner nicht zurücklassen. Viele Flutopfer in den Provinzen Punjab und Sindh sträuben sich gegen ihre Rettung, obwohl ihnen das Wasser längst bis zum Hals steht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hochkommen würde, sagt die Frau. Ich wurde gezwungen zu gehen. Was soll nur aus meinen Tieren werden? Und so kostet es Zeit, bis die Rettungskräfte von Dorf zu Dorf kommen, um einzelne Bewohner einzusammeln. Denn oft müssen sie mit den verbliebenen Menschen lang und zäh diskutieren. Dieser Polizist erklärt, dass das Ackerland in dieser Gegend in Punjab sehr fruchtbar und die meisten Leute eben Bauern seien. Und die Tiere seien nun einmal ihre Lebensgrundlage, deshalb wollten viele bleiben. An anderen Orten wiederum, wie hier in Charsada, beschweren sich viele Flutopfer, dass die Regierung nach wie vor zu langsam oder gar nicht helfen würde, zum Beispiel mit Nahrung. Darauf will die Katastrophenschutzbehörde nun reagieren, indem sie Hilfspakete schneller über lokale Verteilzentren ausgibt. Außerdem nannte die Behörde am Abend ihre Schätzungen zum bisherigen Ausmaß der Flut. Wir gehen davon aus, dass durch dieses Hochwasser nun schon 12 Millionen Menschen betroffen sind. Das sind etwa 4-mal so viele wie beim letzten großen Erdbeben im Jahr 2005. Die Vereinten Nationen hingegen schätzen, dass 4,5 Millionen Menschen betroffen sind. Und das Wetter könnte die Lage dramatisch verschärfen, denn über Pakistan sind heftige Niederschläge angekündigt. Im indischen Teil Kaschmirs gab es heute bereits starken Monsunregen. Durch ihn entstand eine Springflut, die mehr als 100 Menschen das Leben kostete und hunderte weitere verletzte.
Mehr als ein Vierteljahr nach dem Sinken einer Ölbohrinsel im Golf von Mexiko gibt es Hoffnung, dass der Ölfluss jetzt endgültig gestoppt ist. Der Konzern BP teilte mit, das lecke Bohrloch sei mit Zement versiegelt worden, nachdem zuvor schon Schlamm hineingeschüttet worden war. Nach einem Belastungstest soll das Loch in den kommenden Tagen auch von unten versiegelt werden. Zugleich schloss ein BP-Manager nicht aus, das Ölreservoir auch künftig weiter auszubeuten. Das Umfragetief, in dem die Koalition aus Union und FDP steckt, hat Kritiker aus den eigenen Reihen auf den Plan gerufen. Politiker von CDU und CSU forderten ein klareres, konservatives Profil der Regierung. SPD und Grüne sprachen von einer Quittung für die Politik von Kanzlerin Merkel. Im Deutschlandtrend der ARD, einer Umfrage unter 1.500 Wahlberechtigten, hatte sich gezeigt, dass Rot-Grün zurzeit eine deutliche Mehrheit vor Schwarz-Gelb hat.
Eine ganz schlechte Nachricht für die Kanzlerin. Rot-Grün zieht an Union und FDP vorbei, zum ersten Mal seit 8 Jahren. Kein Kommentar von Angela Merkel und Guido Westerwelle, beide im Urlaub. Nur der CSU-Chef äußert sich besorgt.
Jetzt führt es nicht weiter, wenn wir uns pausenlos selbst bespiegeln und auf diese Umfragezahlen starren. Sondern es hilft nur, dass wir eine gute Arbeit abliefern. Das ist das Einzige, was die Menschen interessiert und überzeugt.
Die Union nur noch bei 31%, die SPD hat gleichgezogen, 5% die FDP, so wenig wie seit 41 Jahren nicht, 10% die Linkspartei, 17% die Grünen. Die freuen sich schon auf die 3 Landtagswahlen im nächsten Frühjahr, unter anderem in Baden-Württemberg.
Wenn in diesen Wahlen Schwarz-Gelb weiter auf Talfahrt ist, dann prophezeie ich das Ende der Kanzlerschaft von Frau Merkel.
Die SPD sieht den Streit beim Gegner als Hauptgrund für den eigenen Höhenflug.
Ich glaube, die Deutschen sind durch mit einer Regierung, die nicht zum Regieren kommt, die untereinander streitet und die Dinge nicht voranbringt.
Dabei boomt die Wirtschaft, sind die Arbeitslosenzahlen unerwartet niedrig, doch die Koalition profitiert davon nicht.
Es ist regelmäßig so, dass Prozesse der wirtschaftlichen Erholung erst mit einer gewissen Zeitverzögerung zum demoskopischen Nutzen der jeweils Regierenden sich auswirken.
Derzeit sind sage und schreibe 0% der Deutschen sehr zufrieden mit der Arbeit der Koalition. Über 80% sind wenig oder gar nicht zufrieden.
Der Bundestag will klären, ob die CSU gegen das Parteiengesetz verstoßen hat. Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung sagte heute, man gehe entsprechenden Hinweisen nach. Es geht um Umfragen, die die Bayerische Staatskanzlei zwischen 2006 und 2008 in Auftrag gegeben hat. Die bayerische SPD wirft der CSU vor, die mit Steuergeldern finanzierten Umfragen für parteipolitische Zwecke genutzt zu haben. Ministerpräsident Seehofer, der auch CSU-Chef ist, wies die Vorwürfe zurück. Eine geplante Spendenaktion in den USA sollte nach Ansicht von Politikern von SPD und Grünen Vorbild für Reiche in Deutschland sein. 40 US-Milliardäre haben sich kürzlich bereit erklärt, die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Über Parteigrenzen hinweg waren sich heute aber viele Politiker einig, wichtiger als Spenden sei es, Reiche stärker zu besteuern.
Geld an hilfsbedürftige Kinder weitergeben, das will UNICEF und ist dafür auf Spenden angewiesen. Die Deutschen spenden gern, geschätzt 4,5 Milliarden Euro pro Jahr.
Es gibt zum Beispiel alleine hier in Deutschland über 170.000 Menschen, die UNICEF monatlich mit rund 10 Euro unterstützen. Diese vielen kleinen Summen machen dann die große Hilfe aus. Großspenden spielen ab und zu eine Rolle, aber nicht in dem Maßstab wie zum Beispiel in den USA.
Milliardäre um Microsoft-Gründer Bill Gates haben dort angekündigt, die Hälfte ihres Vermögens zu spenden. Insgesamt fast 100 Milliarden Euro.
Das ist ja wirklich ein ganz, ganz großartiges Signal für die Zivilgesellschaft. Und es kann ein sehr großer Impuls auch sein.
Ein Impuls für Deutschland? Hier gibt es zwar viele Stiftungen, aber keine öffentliche Wohltätigkeitskultur wie in den USA. Wer es hat, spendet lieber diskret. Außerdem ist die Steuerbelastung hier höher. So finden viele Reiche, sie tun schon genug fürs Gemeinwohl. Der Hamburger Reeder Peter Krämer hält Spenden für den falschen Weg. Er fordert, Reiche wie er sollten lieber mehr Steuern zahlen.
Ich glaube schon an das Gute im Menschen, an das Mitmenschliche, dass sich die Menschen wechselseitig helfen und auch in Notkatastrophen helfen. Aber dass man damit ein funktionierendes Staatswesen finanzieren kann, daran glaube ich nicht.
Einige Oppositionspolitiker nehmen den Gedanken gerne auf. Sie fordern einmal mehr einen höheren Spitzensteuersatz und die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Das Regierungslager schweigt noch, aber die Diskussion läuft.
Polens neuer Präsident Bronisław Komorowski hat heute sein Amt angetreten. Im Parlament in Warschau wurde er vereidigt. Innenpolitisch will sich der 58-Jährige für eine Modernisierung des Landes einsetzen. Außenpolitisch die Rolle Polens in der EU stärken. Der liberal-konservative Politiker ist Nachfolger von Lech Kaczynski, der im April bei einem Flugzeugabsturz verunglückte.
Die vorderen Plätze der Opposition blieben leer. Und auch der bei der Wahl unterlegene Zwillingsbruder des verstorbenen Präsidenten, Jarosław Kaczynski, boykottierte die Vereidigung des neuen Präsidenten. Bronisław Komorowski wiederum ließ keinen Zweifel, dass er einen Richtungswechsel für sein Land anstrebt. Polen werde zukünftig eine sehr viel aktivere Rolle in Europa spielen, im engen Kontakt, vor allem mit Deutschland und Frankreich. Die Vereidigung nutzte der neue Präsident für einen Appell zur Versöhnung. Er weiß, dass große Teile der Bevölkerung seinen Reformplänen nach innen und nach außen tief misstrauen. Umso eindringlicher seine Einladung an die Opposition zur Zusammenarbeit. Ich glaube an den Dialog, er ist eine Bereicherung und verhindert, dass die Einheit einer Nation zerfällt. Die Entwicklung und die Modernisierung eines Landes hängen vom gegenseitigen Vertrauen ab. Doch wie aufgeheizt die Stimmung in der Bevölkerung ist, zeigte sich Anfang der Woche unmittelbar vor seinem neuen Amtssitz. Anhänger der nationalkonservativen Opposition hatten mit massivem Druck erzwungen, dass ein Kreuz zu Ehren des verstorbenen Lech Kaczynski vor dem Präsidentenpalast bleibt.
Komorowskis Appell zur Versöhnung trifft auf eine Opposition, die ihm nicht einmal die üblichen 100 Tage Schonfrist gewähren will. Im Herbst nächsten Jahres sind Parlamentswahlen und das konservative Lager setzt ganz auf Fundamentalopposition gegen den proeuropäischen Reformkurs des neuen Präsidenten. Keine guten Voraussetzungen, das tief gespaltene Land zu einigen.
Heute vor 65 Jahren setzten die USA erstmals die Atombombe ein gegen die japanische Stadt Hiroshima. Damit sollte Japan zur Kapitulation im Pazifikkrieg gebracht werden. Die Bombe zerstörte Hiroshima, zehntausende Menschen starben sofort. Wenige Tage später folgte eine zweite Atombombe auf Nagasaki. An den Folgen der Verstrahlung leiden Menschen bis heute.
Jedes Licht soll eine Seele der inzwischen 270.000 Hiroshima-Opfer grüßen. Am Abend schicken Tausende von Menschen am Motoyasu-Fluss ihre Kerzen auf die lange Reise. Am Morgen, exakt zur Abwurfszeit der Bombe um 8.15 Uhr, schweigt Japan und gedenkt der Opfer und der Toten. Zum ersten Mal dabei ein Vertreter der amerikanischen Regierung, die bisher trotz Einladung nie erschienen war, und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Mit dem ersten Abwurf einer Atombombe in der Geschichte der Menschheit töteten die Amerikaner vor 65 Jahren 150.000 Zivilisten und legten eine ganze Stadt in Schutt und Asche. Als Zeichen für die Friedensverpflichtung der Mächtigen versteht der UN-Generalsekretär seine Teilnahme am Abwurfsort der Bombe. Zwischen Ground Zero und Atomwaffenfreiheit hoffen wir auf eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen. Das ist der einzige richtige Weg in eine sichere Welt. Bis heute sterben jedes Jahr Menschen an den Folgen der Bombe. Im letzten Jahr wieder 5.500. Ihre Namen werden für alle Zeiten in einem Steinsarkophag aufbewahrt. Dass ein Vertreter der US-Regierung heute an der Zeremonie teilgenommen hat, ist ein Signal. Ein Signal zur Wende für eine atomwaffenfreie Zukunft.
Auf Haiti wird im November ein neuer Präsident gewählt und als Kandidat geht der Musiker Wyclef Jean ins Rennen. In der Hauptstadt Port-au-Prince wurde er von seinen Anhängern gefeiert. Der vor allem durch die Musik der Fugees weltweit bekannt gewordene Sänger und Produzent engagiert sich schon länger für sein Heimatland. Nach dem Erdbeben im Januar organisierte er Spenden. Mehr als ein halbes Jahr später sind die Zerstörungen auf der Insel noch immer sichtbar. In der Qualifikation für die Fußball-Champions League spielt Werder Bremen gegen Sampdoria Genua. Das ergab heute die Auslosung der UEFA. In der Europa League spielt Borussia Dortmund gegen Karabach Ahdam aus Aserbaidschan. Der VfB Stuttgart bekommt es mit Slovan Bratislava zu tun und Bayer Leverkusen mit dem ukrainischen Pokalsieger Tafria Simferopol. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 7. August.
Das Tief, das von Österreich nach Polen zieht, bringt im Osten und Südosten Deutschlands teilweise noch ergiebige Regenfälle. Es gelten noch immer Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Sonst wird es morgen vorübergehend freundlicher. In der Nordwesthälfte ist es heute Nacht verbreitet klar, im Osten und Südosten zum Teil ergiebiger Regen. Auch morgen am Tag regnet es im Südosten und Osten teilweise noch für längere Zeit kräftig, sonst viel Sonne, ein paar lockere Wolken, im Nordwesten fallen am Nachmittag einzelne Schauer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West, im Osten kommt er aus Nord. Heute Nacht 17 Grad an der Ostsee, 7 Grad, wo es in den westlichen Mittelgebirgen aufklart. Am Tag 15 Grad bei Regen im Südosten und bis 26 Grad bei Sonnenschein. Am Sonntag wird es insgesamt schon wieder unbeständiger, am Montag in der Nordhälfte einzelne Schauer, im Süden ist es recht freundlich. Am Dienstag ist es zunächst freundlich, später mehr Wolken, Schauer und Gewitter folgen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23.10 Uhr mit Susanne Holst. Darin der Geruch der Katastrophe, beißender Smog über Moskau sowie eine Frage der Sicherheit, entlassene Straftäter und die Arbeit der Bewährungshelfer.